Liebe Geschwister, auch ich darf euch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Schön, dass wir auch heute Morgen wieder Gemeinschaft haben dürfen mit unserem Herrn Jesus Christus und seinem Wort nachher im Abendmahl, und der Herr möge uns dazu segnen. Ja, es ist schon manchmal recht eigenartig oder, ja, sagen wir, ein kleines Wunder, denn heute geht es um einen Abendmahlstext. War nicht abgestimmt, aber ist eben so. Ich denke, ihr seid auch meiner Meinung, dass es sicherlich eine ganz, ganz wichtige Lebensäußerung einer gesunden Gemeinde ist, das, was wir so auf den ersten Seiten der Apostelgeschichte lesen. Wenn wir da in das Kapitel 2 hineinschauen, da heißt es in dem Vers 46, dass sie so sinngemäß, dass sie täglich zum Abendmahl zusammenkamen. Später hat sich das ein bisschen geändert, wenn wir dann so einige Kapitel weitergehen, in das Kapitel 20, da lesen wir in dem Vers 7 so sinngemäß, dass es dann am ersten Tag der Woche geschah, dieses Abendmahl. Auf jeden Fall, gerade da in diesem Kapitel 20, da geht es ja um diese Gemeinde in Troas, auf jeden Fall wird da recht deutlich, dass das Abendmahl sogar ja der eigentliche Anlass war, sich zu treffen, zusammenzukommen. Und erst anschließend, wenn man diesen Text weiter durchliest, erst anschließend wird von der Unterredung gesprochen, da, die der Apostel Paulus mit den Christen führten, und danach erst wird von der Predigt gesprochen, die bis in die Nacht hineinging. Auf jeden Fall ist interessant, das zu lesen, nicht? Der eigentliche Grund, der eigentliche Anlass, sich zu versammeln, war das Abendmahl. Und auch wenn wir da in das Neue Testament hineinschauen, auch wenn wir da keine ausdrücklichen Anweisungen finden, wann und wie oft und in welchem Zeitrahmen ein solches Mahl stattzufinden hat, wird auf jeden Fall aus bekannten Bibelstellen eben sehr, sehr deutlich, dass Abendmahl eben keine Nebensache ist, dass Abendmahl also keine Nebenrolle spielt. Und eine solche Feier, ja, war ursprünglich ein Sinn Gottesdienst, liebe Geschwister, wo die Gemeinde zusammenkam, ja, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und Gott anzubieten, ihn zu loben, ihn zu preisen und sich an ihm zu freuen, wobei auch wiederum primär nicht die Errettung in dem Vordergrund stand, sondern ja diese Hingabe, diese Liebe, diese Erniedrigung unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus und besonders was auch die Größe seines Opfers betraf. Jetzt ist es ja so, je nachdem, aus welcher Sicht man jetzt einen Abendmahltext liest, ob das nun aus der Sicht des Apostel Paulus ist oder eben aus der Sicht eines Matthäus, eines Markus oder eines Lukas, wird man da auch zu ganz unterschiedlichen Aspekten kommen. Es geht heute Morgen also nicht um diesen klassischen Abendmahlstext, den wir immer wieder lesen, und wahrscheinlich werden wir es auch nachher so hören. Es geht also nicht um diesen klassischen Abendmahlstext aus 1. Korinther 11, da ab Vers 23. Aber ich will ganz kurz darauf eingehen, da werden ja auch ganz bestimmte Aspekte deutlich. Ein ganz wichtiger Aspekt für den Apostel Paulus ist, dass das Abendmahl ein Erinnerungsmahl ist, ein Gedächtnismahl ist. Sicherlich bei ihm da der wichtigste Aspekt. Und da will ja Brot und Wein will ja immer wieder zum Ausdruck bringen oder will uns immer wieder an das Leiden und an das Sterben unseres Herrn Jesus Christus erinnern und vor allen Dingen uns ins Bewusstsein rufen, ja, um unsere Dankbarkeit und Liebe zu ihm wirklich aufrecht zu erhalten. Und wir sehen gerade auch darin so dieses barmherzige Vorkehrung unseres lebendigen Gottes, nämlich Gott, der unsere Vergesslichkeit, unsere Ich-Bezogenheit, unsere Oberflächlichkeit, unsere Undankbarkeit kennt. Und er weiß, wie schnell uns so der Alltag wieder einholt und wie schnell uns so der Zeitgeist vernebeln kann. Und deswegen mit dieser Einladung zum Abendmahl bietet er uns oder gibt er uns immer wieder die Gelegenheit, nicht unsere Augen und Herzen wirklich auf den zu richten, der unsere ganze Aufmerksamkeit verdient, nämlich unser Herr Jesus Christus. Und das kommt ja immer wieder in dieser bewegenden Bitte zum Ausdruck, wenn er sagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Weil der Herr eben weiß, wie träge und wie vergesslich unser menschliches Herz ist. Aber daran sehen wir wirklich dieses, ja, dieses barmherzige, dieses vorbeugende Handeln unseres lebendigen Gottes. Es ist natürlich noch mehr, nicht nur ein Erinnerungs- und ein Gedächtnismahl aus der Sicht des Apostel Paulus, sondern es ist auch ein Gemeinschaftsmahl. Diese Verbundenheit, diese organische Verbundenheit mit unserem Herrn Jesus Christus und auch untereinander. Und da ist es ja nur allzu verständlich, in welchem Herzenszustand jeder Einzelne sozusagen an den Tisch des Herrn tritt. Das ist uns sicherlich da. Klar, wenn es um das Gemeinschaftsmahl geht, liebe Geschwister, wir kennen dieses ganze Set, nicht geklärte Sünden gegenüber Gott und den Menschen und Missstimmung unter den Geschwistern und Rücksichtslosigkeit und üble Nachrede und was weiß ich nicht noch alles, Machtstreben und Unversöhnlichkeit, ihr kennt das ganze Set. Wichtig, dass diese Dinge also wirklich geklärt sind vor dem lebendigen Gott, um nicht den Heiligen Geist da wirklich zu dämpfen. Wenn dagegen natürlich die Liebe zu unserem Erlöser und die Liebe natürlich auch untereinander wirklich die Grundstimmung ist, ja, dann möchte ich sagen, dann kann man so ein Stück des Himmels kann man da wirklich erleben. Und was aus der Sicht des Apostel Paulus das Abendmahl auch noch ist, natürlich ein Verkündigungsmahl, das wird ja auch erwähnt, nicht? Der Versöhnungstod soll verkündigt werden, bis dass er kommt. Und ja, man darf es auch sagen, auch aus der Sicht des Apostel Paulus ist es ein Festmahl, sage ich es mal so, ein Festmahl. Dass wir uns nämlich immer wieder an die Wiederkunft Jesu Christi erinnern und wir wirklich darauf freuen dürfen. So, wie sieht es aber jetzt aus, liebe Geschwister, wenn wir einen Abendmahltext nehmen, den uns Matthäus oder Markus oder Lukas niedergeschrieben hat? Da werden wir also ganz andere Aspekte, unter anderem ganz andere Aspekte deutlich. Und wir wollen heute Morgen mal einen Text herausgreifen. Und wer das gerne im Stillen mitlesen möchte, der schlage mal auf das Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium und zwar Kapitel 14. Das Markus-Evangelium Kapitel 14. Und zwar ab Vers 12. Markus 14 ab Vers 12 und wir lesen bis Vers 31. Da hören wir Folgendes. Am ersten Tage der ungesäuerten Brote, an dem man das Passahlamm zu schlachten pflegte, fragten ihn seine Jünger, wohin sollen wir gehen, um alles vorzubereiten, damit du das Passahmahl halten kannst. Da sandte er zwei von seinen Jüngern ab und trug ihnen auf, geht in die Stadt, da wird euch ein Mann begegnen, der einen Krug mit Wasser trägt, folgt ihm nach. Und wo er hingeht, da sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist der Speisesaal für mich, in dem ich das Passahlamm mit meinen Jüngern essen kann. Dann wird er euch ein geräumiges Obergemach zeigen, das mit Tischpolstern ausgestattet ist und schon bereitsteht, dort richtet alles für uns zu. Da machten sich die Jünger auf den Weg und als sie in die Stadt gekommen waren, fanden sie es dort so, wie er ihnen gesagt hatte und richteten das Passahmahl zu. Als es dann Abend geworden war, fand er sich dort mit den Zwölfen ein. Und während sie bei Tische saßen und das Mahl einnahmen, sagte Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Einer, der hier mit mir ist. Da wurden sie betrübt und fragten einer nach dem anderen, bin ich es doch nicht? Er antwortete ihnen, einer von euch Zwölfen, der mit mir in die Schüssel eintaucht. Denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie über ihn in der Schrift steht, doch wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nicht geboren. Und während des Essens nahm Jesu ein Brot, sprach den Lobpreis Gottes, brach das Brot und gab es ihnen mit den Worten, nehmt, dies ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher, sprach das Dankgebet, gab ihnen den und sie tranken alle daraus und er sagte zu ihnen, dies ist mein Blut, das Bundesblut, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde vom Erzeugnis des Weinstocks hinfort nicht mehr trinken, bis zu jenem Tage, an dem ich es neu trinke im Reiche Gottes. Da sie dann den Lobpreis gesungen hatten, gingen sie aus der Stadt hinaus an den Ölberg. Dabei sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet alle Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten niederschlagen, dann werden die Schafe sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Da antwortete Petrus, mögen auch alle Anstoß nehmen, so doch ich sicherlich nicht. Und Jesus erwiderte ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du wirst mich noch heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, dreimal verleugnen. Er beteuerte aber umso eifriger, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich doch nicht verleugnen. Und das Gleiche versicherten auch die anderen. Wir wollen noch mal still werden. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns auch diesen Text hinterlassen hast und möchten dich jetzt herzlich bitten, dass du uns dieses Wort aufschließt, was du uns da durch diesen Text sagen willst für unser persönliches Leben, was wir auch mitnehmen dürfen in die neue Woche. Und so geben wir dir alle Ehre und loben und preisen deinen herrlichen und wunderbaren Namen. Amen. Liebe Geschwister, seid nicht überrascht, dass ich auch hier diese Petrus-Passage da mit aufgenommen habe. Es ist ja so, es geschah ja alles am gleichen Abend. Aber seid trotzdem nicht überrascht, es hat nämlich schon seinen Grund, warum auch diese Petrus-Passage ausgerechnet nach dem Abendmahl kommt, aber das werden wir gleich sehen. Ich meine, es sind sicherlich keine unbekannten Verse, aber es sind natürlich auch Verse, die zunächst mal einige Fragen aufstellen, die wir kurz anreißen wollen, aber auf die wir nicht großartig eingehen wollen. Das ist nämlich auch nicht das Anliegen, worum es heute Morgen gehen soll. Natürlich fragt man sich, wer ist dieser Mann da mit diesem Wasserkrug? Wir wüssten es sehr gerne, aber die Bibel lässt es offen. Und dieser Mann mit dem Wasserkrug führt ja die Jünger zu einem ganz bestimmten Haus und dort treffen sie den Hausherrn. Und da würde man sich auch gerne fragen, was war das für ein Mensch, dieser Hausherr? Hatte der eine besondere Nähe zu Jesus Christus? War das eventuell sogar Nachfolger Jesu Christi? Auch das wissen wir nicht. Diese Frage bleibt leider auch offen. Und das Nächste, was man sich fragen kann, was feiern sie eigentlich an diesem Abend? Deswegen so die Frage, es gibt Bibelübersetzungen, da steht drin, es wird das Passalamm gefeiert. Es gibt aber auch Übersetzungen, da steht nur drin, es wird das Passa gefeiert. Also was ist es jetzt nun? Nicht wurde da überhaupt ein Lamm, als die da zusammengekommen sind, wurde überhaupt ein Lamm geschlachtet? Oder war das gar nicht angedacht, weil sich Jesus Christus in diesem Moment schon in die Rolle des Lammes versetzt sah? Also wir wissen das auch nicht. Auch da bekommen wir leider keine Antwort. Und ja, wie ist überhaupt der gesamte Abend da abgelaufen? All das steht noch so ein bisschen in Stern. Aber wie gesagt, es ist auch nicht ganz so wichtig. Darum soll es heute Morgen auch nicht gehen. Entscheidend ist, und ich denke mal, dass auch da die Bibel das ein bisschen offen lässt oder dass man generell sagen kann, dass es eben im Neuen Testament keine detaillierten Anweisungen gibt für den Ablauf einer Abendmahlfeier. Vielleicht deutet das darauf hin, dass Gott es jeder Gemeinde entsprechend seiner Kultur, entsprechend ihrer Kultur und ihrem geistlichen Zustand nicht es überlässt, solch eine Zusammenkunft zu gestalten. Was wir aber wissen, liebe Geschwister, dass dieser Abend, sagen wir es jetzt mal, unter der Überschrift Passa in Anführungsstrichen stand. Jesus hat sich an diesem Abend in der Tradition des Passa damit seinen Jüngern getroffen und das war entsprechend der Tradition nach 2. Mose 12, was Mose da festgelegt hat. Kurze Erinnerung, die 10. Plage, der Gerichtsengel sollte ja ausgehen Und überall sollte der erstgeborene Sohn in einem ägyptischen Haushalt sterben. Und damit das in den jüdischen Haushalten nicht passiert, sollte jede Familie zusammenkommen, die Türpfosten mit dem Blut eines geschlachteten Lammes bestreichen. Ja, und dann kam der Gerichtsengel, der rauschte dann an diesen Häusern vorbei. Das Gericht ging also an den jüdischen Häusern vorbei. Und diese tiefe Symbolik, liebe Geschwister, diese tiefe Symbolik ist für die Jesusleute aller Zeiten ja eine so starke Sprache gewesen, dass der Apostel Paulus später im 1. Korintherbrief Kapitel 5 sagen konnte, auch wir haben solch ein Passahlamm, nämlich unseren Herrn Jesus Christus. Und so wie damals im Alten Testament der Gerichtsengel da an den jüdischen Häusern vorbeiging, die also vor diesem Gericht verschont blieben, so bleiben auch wir verschont vor dem Gericht, weil wir heute unter dem Lamm, unter dem Blut sozusagen des Passahlammes Jesu Christi stehen. Jetzt passiert aber an diesem Abend, ich sag ganz bewusst Abend, jetzt passiert an diesem Abend, liebe Geschwister, ein paar Besonderheiten. Und die für uns heute von ganz wichtiger Bedeutung sind. Und wenn wir da genau hineinschauen in den Text, dann merken wir, dass der Abend an zwei Stellen nicht unbedingt schön ist. An zwei Stellen ist er nicht unbedingt schön. Er ist nicht schön zum Beispiel in der Judas-Passage und er ist auch nicht schön in der Petrus-Passage. Das ist der Grund, warum ich diese Passage damit hineingenommen habe. Lieber wäre uns sicherlich ein schöner, harmonisch ausklingender Abend gewesen, aber liebe Geschwister, es ist nicht so. Und ich muss ehrlich gestehen, als ich diesen Text, der auch mir natürlich nicht unbekannt war, aber als ich diesen Text so intensiv gelesen habe und mich damit beschäftigt habe, war ich schon ein Stück weit erschrocken. Das muss ich also in aller Deutlichkeit sagen. Aber diese beiden Passagen, die Judas-Passage und die Petrus-Passage, nicht, die geben uns wirklich einen ungewollten, aber wirklich notwendigen Blick, tja, wer wir ohne Jesus Christus wären. Das ist der erste Punkt, den uns Jesus Christus aus diesem Abendmahl mitgeben will, wer wir ohne ihn wären. Der erste wichtige Punkt. Nicht, wie stünde es um uns ohne Jesus Christus, wenn wir ohne Jesus Christus leben müssten. Und da steht nun zuallererst, ja, so unangenehm das für uns ist, liebe Geschwister, so unangenehm das für uns ist, dass wir normale Menschen hier in eine ganz eigenartige Identifikation mit hineingenommen werden. Und zwar nämlich mit Judas. Manche bezeichnen ihn als den Abschaum eines Menschen, der Verräter und hier mit einem Petrus, nicht, der für uns darstellt als derjenige, der seinen Herrn verleugnet. In solch eine eigenartige Identifikation nimmt uns jetzt Jesus Christus mit hinein. Und das sozusagen auch im Zusammenhang mit dem Abendmahl, liebe Geschwister. Nicht, und wir würden das wäre ja nur allzu menschlich, wir würden das gerne wegschieben. Aber das ist ja jetzt das Eigenartige. Es gelingt uns aus zwei Gründen nicht, liebe Geschwister. Es gelingt uns aus zwei Gründen nicht. Beim Judas gelingt es uns deshalb nicht, weil nämlich interessanterweise, als diese Frage, wer Jesus Christus da verraten wird, oder diese Feststellung, nicht, und ob es einer von den Zwölfen ist, einer nach dem anderen fragt, Herr, bin ich es? Bin ich es? Bin ich es? Und man steht daneben und fragt sich, wie kommen die Jünger überhaupt auf die Idee, solch eine Frage zu stellen? Die müssen doch eigentlich ganz selbstbewusst da sitzen, oder vielleicht haben sie damals auch gelegen, wie das so üblich war, und müssen sagen, ich, Jesus Christus, verraten, nie und nimmer. Und jetzt spüren wir in diesem Augenblick, dass wirklich jeder von den Zwölfen in sich die Möglichkeit trägt, in sich die Möglichkeit sieht, dass er derjenige sein kann, liebe Geschwister. Und das ist wichtig, dass wir auch uns das klar machen, dass wir uns da nicht etwas vormachen, so nach dem Motto, ja eigentlich sind wir ja ganz nett, moralisch sind wir eh besser als Sie da draußen, eigentlich sind wir ganz in Ordnung und wir haben ja auch noch Jesus Christus auf unserer Seite. Nein, und jetzt, liebe Geschwister, jetzt merken wir, dem ist gar nicht so. Dem ist gar nicht so, denn in uns ruht, liebe Geschwister, in uns ruht ein Potenzial, ja, ich will es jetzt nicht so krass sagen, das teuflisch ist, aber das erschreckend ist, das furchtbar ist. In uns ruht wirklich ein Potenzial, das furchtbar ist, das erschreckend ist. Und deswegen kann man so ein bisschen über diesen Text erschrocken sein, wenn man ihn wirklich liest. Und wir merken, wir kommen da nicht heraus. Wir kommen da nicht heraus, weil ich plötzlich mit den anderen Elfen dastehe, die es ja nicht waren, aber die von sich aus selbst diese aufrichtige Frage stellen, Herr, bin ich es? Bin ich es wirklich? Und in dieser Selbsterkenntnis, in jedem Einzelnen von uns, ja, ruht dieses erschreckende Potenzial. Und liebe Geschwister, dass es sich nicht auswirkt, dass es nicht zum Ausbruch kommt, ist pure Gnade Gottes. Ist pure Gnade Gottes. Und beim Petrus, jetzt wisst ihr, warum ich diese Passage hinzugenommen habe, beim Petrus ist es genauso. Da wäre es auch nur allzu verständlich, wenn wir uns von dem distanzieren würden und würden sagen, mein lieber Petrus, solltest nicht immer so den Mund voll nehmen, nicht immer gleich vorneweg, nicht immer alles so übertrieben sagen, so ein bisschen mehr Bescheidenheit, so ein bisschen mehr Rücksichtnahme, so ein bisschen mehr Demut würde dir sicherlich viel besser zu Gesicht stehen. Und plötzlich merken wir, auch da kommen wir nicht raus. Auch da gelingt es uns wirklich nicht, dass wir das alles so wegschieben können. Denn dummerweise endet der Text mit dem Satz, das sagten sie alle. Als der Petrus nochmal intensiv verstärkt sagte, also kein Problem, Jesus Christus, ich gehe auch mit dir in den Tod hinein und das ist überhaupt kein Problem. Dann heißt der letzte Satz, das sagten alle. Und plötzlich merken wir, auch da hängen wir mit drin und kommen einfach nicht mit raus. Und das mag uns allen nicht gefallen. Das mag uns allen nicht gefallen, aber es gehört zur ganz großen Nüchternheit, liebe Geschwister, das wirklich zu sehen, sowohl bei dem Judas als auch bei dem Petrus, nicht, was uns nachher der Apostel Paulus im Römerbrief zum Ausdruck bringt, dass wir eben nicht alle so nett sind, sondern dass wir da wirklich unsere Probleme haben. Und wenn es Jesus Christus für uns nicht gäbe, dann wären wir auf dem Judas- und auf dem Petrus-Niveau, liebe Geschwister. Und das im Abendmahl, sagt er uns das. Ja, ohne Jesus keine Chance, müssen wir ganz nüchtern sehen. Und das muss man wissen, liebe Geschwister, das müssen wir uns klar machen, damit wir den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus nicht zu einer moralischen Besserungsanstalt degradieren. So nach dem Motto, so wenn ich Christ geworden bin, dann bekomme ich so von meinem Herrn Jesus Christus noch so, wie man so in der EDV-Sprache sagt, bekomme ich noch so ein Upgrade. Dann werde ich bin ja sowieso schon gut, und dann werde ich noch ein Stückchen besser. Und plötzlich merken wir, es ist aber gar nicht so. Betrachten wir nur die Judas-Passage und betrachten wir nur die Petrus-Passage, dann merken wir, nein, so ist es nicht. In uns ruht Judas, in uns ruht Petrus mit all dem, was dazugehört, liebe Geschwister. Und das will uns Jesus Christus wirklich sagen, das will er uns mitgeben. Wenn ihr Christen geworden seid, aufgrund meiner Gnade, alles wunderbar, aber dann fallt bitte nicht in diese geistliche Naivität, jetzt wären alle Probleme gelöst. Wir wissen alle, liebe Geschwister, dass das immer noch in uns drin steckt, dass diese Grundlinie immer noch da ist. Und genau das sagt hier der Apostel Paulus in Römer 6, im Vers 11, so haltet euch nun dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Also, wenn ich zum Glauben komme, ist das natürlich einmal eine Entscheidung, die getroffen werden muss, die ich im Glauben treffen darf. Aber jetzt so naiv zu denken, damit wären alle Probleme gelöst, ich hätte jetzt damit keine Schwierigkeiten mehr. Nein, denn nur ein Kapitel weiter sagt uns der Apostel Paulus, das Gute, das ich will, das tue ich oftmals nicht, aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Da sagt er es genau. Liebe Geschwister, wenn wir das Abendmahl aus dem Markus-Evangelium oder aus der Sicht des Markus-Evangelium sehen, müssen wir uns eine Sache bewusst machen, dass wir außerhalb von Jesus Christus geistlich nicht existieren können, geistlich nicht überlebensfähig sind, sondern dass wir immer dann in diese Judas- und in diese Petrus-Welt abrutschen, Herr. Das ist das erste, nicht schöne, aber wirklich notwendige, aber wirklich wichtige, was uns der Jesus Christus aus diesem Text mitgeben will. Was wir ohne Jesus Christus sind. Das Zweite, jetzt wird es etwas erfreulicher, etwas tröstlicher, etwas ermutigender. Das Zweite, was Jesus Christus uns mitgeben will, ist, dass er uns klar macht, was wir in ihm sind. Und jetzt macht er ja hier etwas Faszinierendes. Wir hatten ja vorhin schon mal am Anfang erwähnt, er trifft sich da mit seinen Jüngern zu diesem Passa in der Tradition, in der entsprechenden Tradition nach 2. Mose 12, was also Mose da festgelegt hat. Und jetzt macht er ja etwas Faszinierendes, dass er sozusagen dieses Passa mit einem völlig neuen Inhalt füllt. Sozusagen diesen Inhalt auf eine völlig neue Ebene transformiert. Ganz wunderbar, wie der Herr das macht. Zunächst mal geht er da ganz normal vor, wie das damals im Judentum üblich war und wie es auch sozusagen bis heute noch üblich ist im Judentum. Und es ist ja so, dass am Abend der Hausvater das Gebet über dem Brot spricht. Und so hat es ja Jesus Christus hier auch gemacht. Er nimmt das Brot, spricht das Gebet sozusagen über dem Brot, bricht es, gibt es den Jüngern und sagt, nehmt, das ist mein Leib. Dann macht er das mit dem Kelch ebenfalls oder mit dem Becher, macht er das ebenfalls, spricht da ein Dankgebet, gibt den Kelch an seine Jünger und sagt dann, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Liebe Schwester, ich weiß nicht, wie irritiert die Jünger da gewesen sein müssen. Das waren nämlich zwei vollkommen neue Sätze damals für die Jünger. Das ist mein Leib und das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich weiß nicht, wie irritiert die damals gewesen sind. Aber so hat Jesus Christus das Fest selbst eingerichtet und so hat er aber ein völlig neues Fest gemacht. Ein Fest, ja, das wir Jesus-Leute jetzt seit 2000 Jahren feiern. Und mit diesem Fest feiern wir, was wir jetzt auch in Jesus Christus wirklich sind. Was wir ohne Jesus Christus sind. Das haben wir vorhin schmerzhaft gehört. Aber jetzt wird hier mit Brot und Wein wird uns auch deutlich gemacht, was wir in Jesus Christus sind. Wenn er sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, dann heißt das, dass wir jetzt in Jesus Christus sind. Es gibt jetzt sozusagen eine persönliche Identifikation zwischen Jesus Christus und mir. Ich in Jesus Christus in mir. Ich kann mich ohne Jesus Christus gar nicht mehr denken. Ich kann mich ohne Jesus Christus gar nicht mehr denken. Und deswegen ist ein Christ nicht jemand, der so ein paar nette Regeln von Jesus Christus befolgt, der sich mal so hin und wieder so am religiösen Leben der Gemeinde beteiligt, der ab und zu mal die Bibel aufschlägt, darin liest und betet, sondern indem man an Jesus Christus glaubt, liebe Geschwister, ist man eins wirklich mit ihm. Ja, ich möchte mal sagen, so wie mit diesem Stück, nachher mit diesem Stück Brot und mit diesem Schluck Wein, was wir nachher zu uns nehmen, und indem wir es zu uns nehmen, kann es uns ja in dem Sinne nicht mehr genommen werden. Und so muss man sich das vorstellen, dass wir mit Jesus Christus wirklich so eng verbunden sind, dass wir also mit ihm eins sind. Das heißt, keinen Moment meiner irdischen Existenz mehr ohne diese personale Gemeinschaft mit meinem Herrn Jesus Christus. Kein Jesus Christus ohne, jetzt kann da jeder seinen Namen einsetzen, Jesus Christus und ich, ich und Jesus Christus, wir sind eine personale Gemeinschaft. Und jetzt wissen wir, dieser Jesus ist auch der Jesus, der jetzt in den Tod gegangen ist. Und deswegen kann der Apostel Paulus ja später sagen, dann bin ich auch mit ihm gestorben. Dieses alte Leben, liebe Geschwister, ist dann mit ihm gestorben. Und wir wissen auch, Jesus ist auch der, der am dritten Tage auferstanden ist. Und somit bin ich auch mit ihm, wenn ich zu ihm gehöre, wenn ich diese personale Verbundenheit, Gemeinschaft habe, bin ich auch mit ihm auferstanden. Auferstanden, dieses neue Leben in Jesus Christus. Und Jesus Christus ist auch der, der jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Ja, und nach Epheser 2, Vers 6, sind wir auch sozusagen schon jetzt in diese Himmel versetzt, liebe Jesus Christus. Also alles, was für Jesus Christus gilt, das gilt auch dir und das gilt auch mir. Jesus Christus hat die Schuld auf sich genommen, er ist im Tod gestorben, alles ist erledigt. Liebe Geschwister, was haben wir es gut? Was haben wir es gut, dass wir in Jesus Christus sind? Und deswegen feiern wir immer wieder dieses Fest, deswegen feiern wir nachher dieses Fest und überall auf der Welt wird es gefeiert, ob in einem größeren Kreis, wird manche Gegenden geben, da können sich vielleicht nur 2, 3, 4, 5 Leute zusammenfinden, hier kann es etwas großzügiger gestaltet werden, anderswo sieht es vielleicht sehr, sehr armselig aus, aber wir wissen, sie nehmen das Brot zu sich, sie trinken aus dem Kelch. Wir wissen, Jesus Christus ist in ihrer Mitte. Wir können uns noch frei bewegen, andere sind dabei angefochten oder werden dabei verfolgt, wie auch immer. Aber es bleibt das Geheimnis, Jesus Christus in mir, ich in Jesus Christus. Wunderbar, wie das also Jesus Christus uns hier das deutlich macht, was wir auch in ihm sind. Und liebe Geschwister, wenn das so ist, wenn wir hier so zusammensitzen und nachher diese Zeichen, diese symbolischen Zeichen, Brot und Wein wirklich annehmen und auch dahingehend glücklich sind, liebe Geschwister, dass der Herr so für uns ist, dann bekommen wir hoffentlich, dann bekommen wir doch auch die Sehnsucht, dass diese Glaubenswahrheit, Jesus Christus in mir, ich in Jesus Christus, einmal auch wirklich sichtbar wird. Und Jesus Christus sagt, ja, das kommt. Und dann sagt er zu uns, dann werdet ihr mit mir an einem Tisch sitzen. Und dann geht es nicht nur um ein Stückchen Brot und ein Schlückchen Wein, sondern dann sagt er, dann werdet ihr mit mir und anderen, werdet ihr eine Tischgemeinschaft haben. Davon könnt ihr euch jetzt überhaupt noch gar keine Vorstellung machen. Aber so sagt es der Herr. Und deswegen sagen wir jedes Mal beim Abendmahl, bis dass er kommt. Und so strecken wir uns natürlich nach vorne aus. Nicht um aus dieser Unsichtbarkeit des Glaubens wirklich in die Sichtbarkeit der Erfüllung des Glaubens hineinzukommen. Diese Sehnsucht halten wir bitte aufrecht. Also das Erste, was wir ohne Jesus Christus sind. Das Zweite, was wir in Jesus Christus sind. So, und das Dritte ist, was wir mit Jesus Christus sind. Deswegen auch der Grund, warum wir diese Petrus-Passage da mit hineingenommen haben. Es ist ja so, liebe Geschwister. Nachher gehen wir alle auseinander. Morgen gehen wir wieder in den Alltag hinein. Die raue Wirklichkeit erfasst uns wieder. Die wunderschöne Tischgemeinschaft, Abendmahlsgemeinschaft ist vorbei. Und jetzt gibt uns der Herr noch ein wunderbares Wort mit, und zwar, das ist dieser besagte Vers 28, wo es da heißt, wenn ich auferstanden bin, dann will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Wenn ich auferstanden bin, dann will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Und das hat Jesus Christus ja auch getan, das wissen wir, da können wir in das Johannesevangelium schauen, da ab Kapitel 21 wird das in aller Ausführlichkeit beschrieben. Nur wenn man dieses Wort hier so liest, dann will ich vor euch hingehen nach Galiläa, dann hört sich das mal zunächst für uns so an, ja, ich, Jesus, gehe schon mal voraus und wenn ihr Zeit habt oder Lust habt, dann kommt bitte nach. Nur, hinter diesem Ausspruch, ich will vor euch hingehen, steckt noch viel Tieferes drin. Und zwar der Gedankengang nach dem Alten Testament ist nämlich folgender. Ich will vor euch herziehen. Ich will vor euch herziehen. Und da steckt das Bild des Hirten drin. Und jetzt weiß ich auch, liebe Geschwister, wer ich dann auch mit Jesus Christus bin. Denn ich bin mit Jesus Christus einer, der den Hirten gefunden hat und der ihm hinterhergeht als sein Schaf. Wir müssen jetzt nicht unbedingt den Sympathiekick haben für diese Art von Tieren, aber biblisch ist es klar, das Prinzip, dieses Führungsprinzip, dass jemand führen muss, nämlich unser Herr Jesus Christus, der vor uns hergeht und wir gehen als sein Schaf mit ihm, hinter ihm sozusagen her. Und wenn du jetzt in die Bibel hineinschaust, findest du viele Stellen, wo es darum geht, ich will vor euch herziehen. Und ich sage mal so, eine Stelle müsstet ihr alle wissen. Die müsste wie so aus der Pistole geschossen herauskommen. Ich will vor euch herziehen. Eine Sache, ganz bekannt. Und zwar im Zusammenhang mit der Wolken und mit der Feuersäule. Da sagt ja in 2. Mose 13, Vers 21, da heißt es ja, und der Herr zog vor ihnen her des Tages in einer Wolkensäule, dass er sie den rechten Weg führte, und des Nachts in einer Feuersäule, dass er ihnen leuchtete zu reisen Tag und Nacht. Ich möchte noch zwei weitere Bibelstellen anführen. Jesaja 52, 12a. Jesaja 52, 12a. Denn ihr sollt nicht mit Eile ausziehen, noch mit Flucht wandeln, denn der Herr wird vor euch herziehen. Und eine letzte Stelle aus dem kleinen Propheten Micha, Kapitel 2, 13b. Micha 2, 13b. Und ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr voran. Also das Motiv ist hier immer bei diesen Versen, es wird sicherlich noch mehrere geben, ist immer das Gleiche. Nämlich, was ich mit Jesus bin, ich bin eins seiner Schafe und der Herr geht vorneweg. Jetzt, morgen, übermorgen, jeden Tag. Und liebe Geschwister, ich stehe da und darf jeden Tag beten, Herr, sei du mein Hirte heute. Und Jesus Christus wird dir antworten, hatte ich sowieso vor. Aber jetzt versuche auch nur, dass du wirklich mir als Schaf auch wirklich nachfolgst. Jetzt versuche auch nur wirklich ein solches Schaf zu sein und mir wirklich in aller Treue hinterher zu folgen. Ja, das sind so die ganz wichtigen Aspekte, wenn man einmal einen Abendmahltext aus den Evangelisten liest. Zum Beispiel hier aus der Sicht des Markus, nicht, dass er uns eben klar macht, was ich ohne Jesus Christus bin, was ich in ihm bin und was ich mit ihm bin. Und jetzt ist es schön, dass wir nachher da wirklich das miteinander feiern dürfen und dass wir unserem Herrn wirklich danken dürfen, dass er uns nicht alleine gelassen hat in dieser Judas- und in dieser Petruswelt, sondern dass er uns wirklich zu sich genommen hat, zu sich gezogen hat und dass wir mit unserem Herrn Jesus Christus wirklich das Glück unseres Lebens gefunden haben. Was wollen wir anderes sagen, meine Geschwister? Und wir wollen ihm wirklich, ja, das wirklich, ich sage es mal ganz vorsichtig, versprechen, obwohl wir auch immer wieder versagen, aber wir wollen es ihm wirklich sagen, ja, Herr, geh du vorne ran, geh du vorne weg und wir gehen dir wirklich in aller Treue hinterher, liebe Geschwister. Das möchte ich uns mitgeben, auch für die neue Woche, nicht, dass der Herr vorangeht und wir in aller Treue hinter ihm her, und dazu möge uns der Herr wirklich segnen. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, wir möchten dir so von Herzen danken, dass du ja der gute Hirte bist, so wie wir es in dem Psalm 23 lesen. Und wir wollen als Gebet einmal diesen Psalm lesen, Herr Jesus Christus. Dass du wirklich mein Hirte bist, dass mir nichts mangeln wird. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele und er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Ja, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, Herr Jesus Christus, hab du ganz, ganz herzlichen Dank für diese gewaltigen Zusagen. Und gib, dass wir dir wirklich auch, wie es im letzten Vers heißt, dass wir wirklich in deinem Hause immer da bleiben.